Was ist das Gewissen? Eben im Zeugnis gehört, John hat dieser Person ins Gewissen geredet. Was hat er ganz konkret gemacht? Wir sagen ja landläufig, wenn wir etwas tun, ich habe dabei ein schlechtes Gewissen gehabt oder ich habe ein sehr gutes Gewissen dabei gehabt. Was ist das Gewissen? Ist das Gewissen etwas Gutes oder ist es etwas Schlechtes? Ich finde es ganz interessant, wenn wir uns mal dieses Wort für Gewissen anschauen, das auch Paulus immer wieder gebraucht, dann sehen wir, dass dieses Wort eigentlich auch aus zwei Worten zusammengesetzt ist und es bedeutet im Deutschen so viel wie Mitwissen. Ja, das Gewissen ist eine Art Mitwisser und wenn wir jetzt von dieser Begrifflichkeit ausgehen und uns dann fragen, was das Gewissen ist, ich glaube, dann würden die meisten erstmal darin übereinstimmen, dass man sagt, das Gewissen ist erstmal etwas Neutrales. Ja, das Gewissen an sich ist nicht schlecht oder erstmal gut, sondern vielmehr das, was hinter dem Gewissen steckt, ist schlecht oder gut. Das können Handlungen sein. Ich habe ein schlechtes Gewissen, kann dann bedeuten, ich habe etwas getan, was mich eben jetzt in einen Konflikt gebracht hat, wo ich eben jetzt auf diese Weise darüber nachdenke. Und jetzt kann es eben schnell, und so ist es eigentlich in den meisten Fällen. Ja, das Gewissen ist nicht gut oder schlecht, sondern das, was wir tun, ist entweder gut oder schlecht. Nicht in allen Fällen, wir haben heute auch eine Ausnahme, wie wir merken werden, aber in vielen Fällen ist es der Fall. Und woran liegt das? Ja, es kann jetzt ganz schnell dazu kommen, dass ich etwas tue, wozu ich meine, ich habe das Recht, es zu tun. Es scheint mir auf irgendeine Art und Weise richtig zu sein. Aber ich merke dann, wenn ich mich dann an diese Sache heranwage, dass ich dann doch bei dieser Sache irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, obwohl ich weiß, dass ich das Recht dazu hätte, dass ich auch Argumente auf meiner Seite habe. Auf der anderen Seite kann es aber auch dahin kommen, dass ich etwas Schlechtes tue, aber dabei ein gutes Gewissen habe. Auch solche Situationen gibt es tatsächlich. Ich könnte zum Beispiel in meiner Freizeit eine regelmäßige Arbeit annehmen, dafür eine regelmäßige Bezahlung in Anspruch nehmen, die nicht angemeldet ist. Und es könnte sein, dass ich bei dieser Arbeit ein durchaus gutes Gewissen habe, weil ich sage, ich tue es ja für meine Familie. Es dient ja einem Ziel, das ganz gut ist. Ich möchte meiner Familie etwas gönnen. Ich möchte der Gemeinde etwas gönnen. Ich möchte Gott ein Stück weit von dem auch zurückgeben, was er mir gibt. Ich tue etwas Schlechtes, aber ich habe dabei ein gutes Gewissen. Das gibt es. Ist es gut, ein schlechtes Gewissen zu haben? Ist es gut, wenn vielleicht der ein oder andere hier sitzt und vielleicht bei sich selber sagt, ich habe in den letzten 1, 2, 3 Wochen kein schlechtes Gewissen gehabt, sondern ich bin durch den Alltag gegangen, immer mit einem guten Gewissen. Ist es gut, wenn ihr so empfindet? Oder ist es vielleicht schlecht? Sollte ich als wiedergeborenes Kind Gottes zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen haben in der Nachfolge oder sollte meine Nachfolge bestimmt sein von den Verheißungen Gottes, von Freude, von Friede? Inwiefern hat auch da ein schlechtes Gewissen vielleicht auch mal seinen Platz? Und heute geht es in dem Bibeltext ganz stark um diesen Thema. Ich habe mit Leuten gesprochen und ich denke, ihr kennt auch solche Situationen, wo sie dann einem erwidert haben, es ist nicht in Ordnung, dass du das sagst, willst du mir ein schlechtes Gewissen machen? Oder vielleicht habt ihr die Aussage schon mal gehört, du baust ja jetzt in dieser Situation Druck auf, ist das so in Ordnung? Ja, hat man ein Recht oder hat man nicht ein Recht dazu? Ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt etwas klarer durchblicken. Heute geht es ganz konkret in dem Text darum, wie wir Christen, wie jeder von uns mit seinem Gewissen umzugehen hat. Aber das Interessante ist, dass der Text noch weitergeht und uns Hilfestellung gibt, wie wir mit dem Gewissen anderer umzugehen haben. Mit dem persönlichen Gewissen, damit kommen wir dann vielleicht relativ gut zurecht. Aber sobald wir dann Rücksicht nehmen sollen auf das Gewissen anderer, dann wird es sensibel, dann wird es manchmal doch recht heikel. Wir sind ja letztes Mal in diese Predigt gestartet, wo wir quasi die ganzen Grundlagen gelegt haben, uns Gedanken gemacht haben zu dem ganzen Hintergrund, zu der Spannung,
die in Römer 14 vorherrscht. Und das Predigtthema lautete ja vom Miteinander im Glaubensleben. Und so geht es auch weiter. Es geht immer noch vom Miteinander im Glaubensleben. Und man könnte es vielleicht unterbetiteln vom Ausleben der Freiheit im Alltag. Ja, es wird jetzt auf einmal viel, viel praktischer. Ich möchte uns nochmal kurz hineinnehmen in die letzte Woche, damit wir wirklich nahtlos an dem anknüpfen können und in den Text hineinschauen können. Wir haben darüber, über die ersten 14 Verse nachgedacht und haben ja gesehen, dass es zwei Gruppen in der Gemeinde gab, die eine unterschiedliche Sichtweise im Bereich des Essens hatten. Sie waren sich nicht einig. Die einen sagen, wir dürfen alles essen, auch das Fleisch, das in Götzen geopfert wird. Und die anderen sagen, nein, es ist nicht in Ordnung, wenn wir dieses Fleisch essen. Man sollte am besten ganz darauf verzichten. Man sollte auch ganz auf Wein verzichten. Man sollte Vegetarier in seinem Leben sein. Und wenn man hinschaut, haben wir gemerkt, dass es kein oberflächliches Problem war, sondern ein tiefgeistliches, ein theologisches Problem. Aufgrund unterschiedlichen Prägungen, auch Gewissensprägungen, aufgrund unterschiedlicher Hintergründe, unterschiedlicher Gewohnheiten, ist es in der Gemeinde zu Problemen gekommen, wo Spannungen entstanden sind und man sich dann jetzt fragt, wie sollen wir jetzt mit diesen Sichtweisen eigentlich umgehen? Auf der einen Seite, haben wir gesagt, waren da die Juden, die quasi ganz selbstverständlich nach den Geboten Gottes gelebt haben. Sie sind in dieses System hineingeboren, haben von Kindheit an diese 613 Gebote mitbekommen, die Speisegebote, die ganzen Zeremonialgesetze. Und es war für sie selbstverständlich. Das ist etwas, was von Gott kommt, das muss im Alltag gelebt werden. Und jetzt kommen sie zum Glauben, sie freuen sich über die Vergebung, die Erlösung macht ihr Leben von Grund auf neu, aber sie sind immer noch in diesem Denken drin, ja, es ist trotzdem wichtig, weiter in diesen Geboten zu leben, weil sie ja von Gott sind. Und sie merken auf einmal, da sind Glaubensgeschwister, die in gewissen Bereichen andere Sichtweisen haben und die Unterschiede werden immer größer, je mehr und je enger sie beieinander sind. Auf der anderen Seite waren dann die Heidenchristen, die mit dem Evangelium konfrontiert sind, zum Glauben kommen und auch ihr ganzes Leben vorher dieses Fleisch gegessen haben und nach wie vor, auch jetzt, wo sie an Jesus glauben, sagen, es ist in Ordnung, ich darf dieses Fleisch essen. Christus hat die Gebote des Alten Testamentes erfüllt und ich brauche sie als solches nicht mehr erfüllen. Ich kann mir die Prinzipien anschauen, ich sollte nach ihnen leben, aber es geht jetzt nicht mehr um den Buchstaben, sondern um ein Leben im Geist. Es sind Juden da, die das genauso für sich verstanden haben. Und auf einmal merken wir, beide Gruppen sind in einer Gemeinde, aber haben unterschiedliche Sichtweisen in verschiedenen Bereichen der gelebten Frömmigkeit. Und auf einmal ist jetzt da der Bruder oder die Schwester, der eine Freiheit hat, die jemand anders vielleicht auf diese Art und Weise nicht hat. Und jetzt stehen sie ganz konkret im Gemeindealltag, so stelle ich mir diesen Text vor und deshalb geht Paulus so intensiv darauf ein, sie haben vielleicht ein Gemeindetreff oder sie haben vielleicht Gespräche im Gemeindeleben, wo sie eben auch inhaltlich darüber reden. Und wo es ihnen schwerfällt, den anderen in der anderen Sichtweise stehen zu lassen. Beide argumentieren mit der Heiligen Schrift. Wir haben uns Bibelverse aus dem Alten Testament angeschaut letzte Woche. Beide haben gute Argumente, beide meinen im Recht zu sein. Und es gibt auch anhand der Bibel ein richtig und ein falsch. Aber gerade in diesen Fragen und im Umgang mit solchen Fragen geht Paulus jetzt an dieser Stelle nicht auf ein richtig und ein falsch ein, sondern wir haben gesagt, seelsorgerlich. Was war nochmal in Kürze die Schwäche der sogenannten Schwachen? Es war eine Schwäche in einem Bereich des Christseins. Das heißt nicht, dass ihr ganzes Christsein von einer Schwäche durchdrungen war. Sie haben an Jesus geglaubt, das richtige Evangelium gehabt. Sie haben eine echte Erlösung gehabt. Es waren keine Leute, die Kompromisse mit der Welt geschlossen haben und jetzt versucht haben, so ein seichtes, so ein laues Christsein zu leben. Sie lebten nicht moralisch falsch ihr Leben, sondern vielmehr, es waren ernsthafte Nachfolger Jesu. Sie haben Jesus lieb gehabt, aber in diesem Bereich eine Schwäche. Und zwar, wie soll die Frömmigkeit, die sie gekannt haben, oder auch bei den Heidenchristen, die sich bekehrt haben, aber die verunsichert sind, wie soll jetzt ganz praktisch im Alltag das Christsein gelebt werden? Wie sollen wir in der Gemeinde umgehen? Und die Starken eben, ja, keine perfekten Christen, bei weitem nicht. Vielleicht Schwächen in anderen Dingen, wo sie viel auch von den sogenannten Schwachen lernen konnten. Und auch sie brauchen Kurskorrektur. Paulus selbst hält sich für einen Starken, aber er geht auch mit den Starken hart ins Gericht und zeigt ihnen, wie sie jetzt in dieser Situation richtig zu handeln haben. Nicht sündlos, sondern sie haben erkannt, es geht nicht mehr um diese Nebenfragen im gewissen Sinne. Wir füllen das später ganz konkret mit vielen Beispielen, was es bedeutet. Und da werden wir merken, wie praktisch das eigentlich ist. Sondern es geht in erster Linie darum, Christus hat in diesem konkreten Fall es für uns erfüllt. Und jetzt fordert Paulus die Starken auf, seelsorgerlich, nehmt die Schwachen im Glauben an. Ja, habt sie wirklich lieb. Wenn ihr einander begegnet, lasst es authentisch sein. Ja, nehmt sie an. Wir haben über die Worte nachgedacht, wie Jesus uns angenommen hat. Und er fordert, genau, behandelt sie nicht als Christen zweiter Klasse, steckt diese Geschwister nicht in einer Schublade, ja, sie haben einfach nicht diese Erkenntnis, sondern genau das Gegenteil, nehmt sie an, streitet nicht. Weil wenn man anfängt, sich im Klein-Klein zu verlieren, dann hat es nur immer noch weiteren Streit zur Folge. Die Unterschiede sind es nicht wert, dass man im Streit liegt. Und das sehen wir ganz klar in dem Text von heute. Nehmt sie an, weil es ja nicht um eine Hauptfrage des Glaubens geht. Auf der anderen Seite geht er mit den Starken genauso ins Gericht und sagt, sprecht doch den anderen nicht das Recht ab, dass sie es wirklich ernst im Leben mit Jesus meinen. Sie leben, sie haben ein Gewissen, das in manchen Bereichen vielleicht noch viel sensibler ist, wo ihr euch eine Scheibe von ihnen abschneiden könnt. Lernt auch von ihnen, hebt ihr auch diese Nebenfragen nicht so hoch, dass sie auf einmal zu einer Hauptsache werden oder diese Dinge gefährden. Ja, sprecht ihnen nicht Ernsthaftigkeit in der Nachfolge ab, nur weil diese Unterschiede da sind. Und wir haben gesagt, beide Seiten liegen falsch. Und beide Seiten müssen lernen, damit umzugehen. Und damit sind wir bei dem Text von heute. Und ein erster Gedanke, der mir wichtig ist und wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, habe ich für mich formuliert, jeder wird sich selbst vor Gott verantworten müssen. Jeder wird sich selbst vor Gott verantworten müssen. Ich lese Vers 5, der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Ja? Es gab einerseits Spannungen ums Essen, ja, nein. Und jetzt bringt Paulus ein weiteres Beispiel, in dem er aufzeigt, dass es eben Christen gibt, die in anderen Bereichen genauso diese Diskussion gehabt haben. Es beschränkt sich nicht nur aufs Essen und Trinken. Soll ich jetzt einen Tag höher halten? Soll es der Sabbat sein? Sollen wir ihn weiter einhalten als solches? Oder soll es jetzt vielleicht, damals in der Situation, der Auferstehungssonntag sein? Sollen wir alle Tag für gleich halten und uns selbst Gott hingeben, damit es nicht diese Unterscheidung gibt zwischen Sonntagschristsein und Montag- bis Samstagschristsein? Und jetzt gab es da auch diese Spannungen. Und jetzt würde es auf der Hand liegen, dass Paulus diese Meinungen bewertet und sagt, liebe Geschwister, ihr seid im Recht und ihr seid im Unrecht. Und jetzt schaut, so ist es und jetzt lernt damit klarzukommen, weil die Bibel das eben so sagt. Aber das macht er nicht. Er sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Er sagt mit anderen Worten, man muss sich hier nicht in dieser Situation als Gemeinde ganz klar positionieren. Und da habe ich mich schon gefragt, Paulus, warum zeigst du hier keine klare Kante? Wäre das für die Gemeinde nicht etwas viel Besseres? Du tust es ja in anderen Briefen genauso, wenn wir an den Brief an die Kolosser denken, wenn wir an Galater denken, wie klar er sich positioniert. Hier geht er anders damit um. Und ich habe mich diese Frage gestellt, warum macht Paulus das? Wenn jemand klarstehend war, dann Paulus. Und dann ist es mir so wichtig geworden, ja, weil ich glaube, dass Paulus nicht möchte, dass er Geschwister in der Gemeinde verliert. Ja, er möchte sie alle gewinnen. Er möchte, dass das Evangelium sie verbindet und dass sie nicht auseinandergetrieben werden aufgrund von Meinungen, aufgrund von nutzlosen Streitigkeiten, 1. Timotheus 3, die zu nichts führen. Ja, er möchte, dass trotz der Unterschiede Einheit gelebt wird, und diese Frage ist es nicht wert, dass einzelne Geschwister geistlich gesehen zu Fall kommen, dass es für sie ein Skandalon wird, wie wir gleich noch sehen werden, und sie geistlich zu Fall gebracht werden. Ja, wenn es eine existenzielle Frage wäre, ist Jesus der Sohn Gottes, dann wäre Paulus der Erste, der sagt, Geschwister, so geht das nicht. Es gibt Dinge, die sind absolut unverrückbar, Fundamente des Glaubens, da dürft ihr nicht dran rütteln. Aber hier in dieser Frage fordert er beide Seiten auf. Denkt darüber nach, ja, wägt ab anhand der Schrift, so interpretiere ich das, und handelt dann zunächst erstmal nach eurer Überzeugung, seid euch eurer Meinung gewiss. Und wenn man das tut und dann anfängt, aus der Perspektive Gottes über diese Probleme nachzudenken, über die Sichtweisen, dann wird man eben nicht zu dem Ergebnis kommen, wo man sagt, jetzt habe ich eine Erkenntnis und jetzt handle ich aus einem Eigeninteresse, so wie ich es für richtig und gut halte. Jetzt stelle ich meine Freuden, meine Freiheiten in den Mittelpunkt und die anderen interessieren mich nicht. Sondern es wird entschieden anhand dessen, woran Gott letztendlich Freude findet. Ja, wir haben gesagt, es gibt in unserem Alltag Fragen, wo die Bibel keine ganz klare Antwort gibt. Die Bibel sagt nicht, du darfst nicht am Tag, weiß ich nicht, als Jugendlicher mehr als eine Stunde PC spielen oder du darfst kein Fernsehen schauen oder ähnliche Dinge. Damals gab es diese technischen Geräte nicht. Also ist klar, dass die Bibel dazu noch nichts sagt, aber sie gibt uns Prinzipien. Das heißt, wir Christen haben den Heiligen Geist und jetzt gilt es letztendlich, und da sind wir herausgefordert, dass wir, ein jeder von uns, für uns selbst zu einem guten Ergebnis kommen, wo wir im Glaubensleben weiterkommen und zu einer Glaubensreife kommen, um eben zu einer positiven Frucht, dass sie hervorkommt. Er sagt hier in Vers 6, wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Herr Paulus zeigt hier ein ganz konkretes weiteres Prinzip, wie man unterschiedliche Sichtweisen umgehen kann. Jeder ist in seinem Gewissen zunächst erstmal in diesen Fragen, hat er eine Eigenverantwortung. Ja? Aber er ist eben auch herausgefordert, sich dessen bewusst zu sein, wie es hier steht, auf den Herrn zu schauen. Er tut es im Blick auf den Herrn. Das heißt, er muss sich in der Glaubensgemeinschaft mit Gott in diesen Prozess hineinbegeben und sich von Gott zeigen lassen, was richtig und was falsch ist. Wer meint jetzt, einen ganz bestimmten Tag einhalten zu müssen und diesem eine sehr, sehr hohe Bedeutung beimessen zu müssen, der soll es für sich tun, aber dann, wie es hier heißt, im Blick auf den Herrn. Also er soll es nicht auf diese Art und Weise tun, dass er seinen Maßstab allen Geschwistern in der Gemeinde auch zum selben Maßstab macht. Ja, wenn er sich aber seiner Sache sicher ist und diese Erkenntnis zunächst einmal aus dem Wort Gottes gewinnt und Gott dabei im Fokus hat und es ihn in der Anbetung Gottes weiterbringt, dann ist er in seinen Überlegungen schon mal einen Schritt weiter, er befindet sich auf dem richtigen Weg. Ja, wenn jetzt der Heidenchrist oder der starke Judenchrist meint, auf der anderen Seite, dieses Fleisch ist zwar den Dämonen geopfert, aber ich nehme es, ich esse es, ich habe ja die Freiheit dazu, dann muss der es ganz genauso im Blick auf den Herrn tun. Er kann dann Gott dieses Fleisch nehmen, er kann sagen, Herr, hab Dank dafür, ich nehme es aus deiner Hand. Und dann kann er es genießen, auch wenn es den Götzen geopfert hat. Er hat das Recht. Ob er jetzt von diesem Recht Gebrauch macht, das ist die Frage. Und das ist eine ganz wichtige Frage, das ist der Hauptinhalt dessen, was gleich kommt. Ja? Paulus gibt uns hier keine klaren Gebote, aber er gibt uns ganz klare Empfehlungen, damit umzugehen. Ja, das heißt, der Umgang mit solchen Themen, ja, wo die Bibel sich nicht ganz klar dazu äußert, ist zunächst etwas, was die Beziehung zwischen uns und Gott betrifft. Ein jeder ganz persönlich. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir nicht auch wenn wir hier auf diese Inhalte hören, dass wir nicht an andere denken. Ja, hoffentlich verstehen sie, was gesagt ist. Ja, es geht hier um das ganz persönliche Leben. Ja, bevor man auf andere zeigt, bevor man andere richtet, bevor man einander nicht annimmt, jeder in sich selbst hinein, soll in sich selbst hineinschauen und sich prüfen. Und mir ging es in der Vorbereitung genauso. Ich bin genauso in mich hineingegangen und habe auch gesagt, Herr, zeig mir, wo ich stehe, auch in diesen Dingen. Vers 7, denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ja, das ist doch das alles übergeordnete Ziel. Leben wir oder sterben wir, so sind wir des Herrn. Das soll unser Leben ausmachen. Und dann in Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ja, wenn du deinen Bruder, deine Schwester in der Gemeinde siehst, die in einer Frage eine etwas andere Sichtweise hat, ja, dann ist es wichtig, dass ich es lerne und dass wir es lernen im Kollektiv, jeder von uns, dass wir anhand dieser Dinge nicht sofort alle Schlussfolgerungen ziehen und meinen, das ganze geistliche Leben beurteilen zu können. Wir sehen, was vor Augen ist, aber wir sehen ja nicht, was tiefer ist, was vielleicht die Motive sind, was eine Person vielleicht dazu bringt, etwas zu tun, was sie gerade tut. Und wir dürfen auch nicht sagen, die Motive bei dem anderen sind schlechter als meine Motive in dieser Sache. Ja, lass uns schauen, was geht bei mir in meinem Herzen vor. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Leben und Sterben, ja, ist bei uns, die wir an Jesus glauben, eine Frage der Hingabe Gottes gegenüber. Eine Frage der Hingabe. Und darum geht es hier. Ja? Und in diesem Sinne gibt es Unterschiede. Aber wichtig ist, dass Gott der Herr ist über Tote und Lebende, wie es hier heißt. Ja, dass er der Herr ist, dieser Begriff, den habe ich mir hier markiert, der kommt sehr oft in diesem Abschnitt vor. Herr, der Herrscher, der Kyrios, der das Lenkrad meines Lebens in der Hand hält. Und das führt dann, glaube ich, zu einer völlig neuen Perspektive, auch zu einem völlig neuen Umgang mit Unterschieden. Lass uns mal schauen, was Paulus dann macht in Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, Jesaja 45, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zunge sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ja, wenn wir bei solchen Fragen zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen, dann, wie gesagt, nicht darauf schauen, was macht der andere falsch, sondern hier geht es ganz konkret, auch in den Versen, die wir gelesen haben, um unsere Verantwortung. Dann hat das, und wenn wir dann nicht auf uns schauen, sondern nur auf den anderen, dann wird es in der Gemeinde nie ein Ende finden mit dem abschätzig reden, mit dem Richten, mit dem Beurteilen, mit dem Meinen, es besser zu wissen, mit dem einander nicht annehmen. Man lebt zwar in der Gemeinde, aber man lebt nicht miteinander. Die Gruppe macht das, die Gruppe macht das, die machen das. Es wird Unterschiede geben zwischen jung und alt, zwischen arm und reich, wie bei Jakobus und so weiter. Und darum geht es doch nicht. Und das ist dann nichts anderes als fleischliches Handeln, weil jeder dann nur auf das Seine schaut. Aber dann merken wir hier wieder die Perspektive Gottes. Jeder wird sich eines Tages vor Gott beugen. Jeder wird, alle Zungen werden bekennen, dass Gott der Herr ist. Alle werden Rechenschaft ablegen dafür, wie sie ihr Leben hier gelebt haben. Wie ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester in der Gemeinde ganz konkret umgegangen bin. Welche Worte ich gebraucht habe, welche Gedanken ich über andere gedacht habe. Wie ich mit anderen ins Gericht gegangen bin oder nicht ins Gericht gegangen bin. Jeder wird sich dafür vor Gott verantworten müssen. Wie bin ich mit Unterschieden umgegangen, Christusgemäß oder nicht? Wenn ich mir die Jünger anschaue, wie unterschiedlich da teilweise Frömmigkeit gelebt wurde, aber wie Jesus uns vorgelebt hat, damit umzugehen, das ist erstaunlich. In Vers 4 heißt es doch, Gott kann ihn aufrechthalten. Philipper 1, Gott wird das gute Werk, das er angefangen hat, auch zu Ende bringen. Gott kann ihn aufrechthalten. Ja, der gesetzliche Judenchrist meinte, dass wenn ein Heidenchrist das dämonengeopferte Fleisch isst und sogar vielleicht öffentlich das tut, dann ist es ja, aber das ist ja wirklich die Spitze, dann gipfelt es ja darin, dass er wirklich auf einem Weg des Abfalls ist, dass er sich Dingen öffnet, die letztendlich zu einer Liberalität hineinführen. Aber da, glaube ich, gilt es, zunächst erstmal in der Argumentation des Paulus zu sagen, jeder selbst steht vor dem Richterstuhl. Ja? Ich sage nicht, dass wir hier Sünde über Sünde hinwegschauen. Es geht nicht um Sünde. Es geht um Dinge, wo unterschiedliche Sichtweisen vorhanden sein können. Und eigentlich könnte man im Vers 12 jedes Wort sogar fett unterstreichen und sagen, jeder von uns, wirklich ohne Ausnahme, er redet von Christen, wird für sich selbst, nicht für irgendjemand anderen in der Gemeinde, Rechenschaft ablegen. Und hier sehen wir diese ganz, ganz große Verantwortung, die wir haben, auch im Umgang miteinander, auch für meinen Bruder und für meine Schwester in der Gemeinde, vor Gott, nicht vor Menschen, vor Gott in erster Linie. Und jetzt ab Vers 13 macht Paulus das wirklich sehr interessant. Und ich habe das für mich so formuliert, achte darauf, dass du niemanden durch deine Freiheit zu Fall bringst. Achte darauf, dass du niemanden durch deine Freiheit zu Fall bringst. Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Ja, hier wendet sich Paulus jetzt in besonderer Weise wieder an die Erkenntnis hatten in dieser Frage. Und es ist auch interessant von den Worten, die er hier gebraucht, was er macht. Er sagt, es ist so eine Art Wortspiel, er sagt hier in der ersten Vershälfte, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, beurteilen, verurteilen. Also er formuliert es hier negativ, tut das eine nicht. Und jetzt braucht er in der zweiten Satzhälfte dasselbe Wort für richten und sagt richtet. Er sagt richtet nicht, aber richtet. Dasselbe Wort. Und das finde ich interessant. Er sagt, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Ja, also macht aus etwas Negativem, das eventuell vorhanden sein könnte, macht daraus durch den Heiligen Geist etwas Positives. Ja, das ist doch ein super Prinzip. Anders formuliert, wenn ihr in einer Frage eine Freiheit besitzt, die vielleicht der Bruder, die Schwester nicht besitzt, dann richte nicht die Person und sag, ja, das ist halt so. Das ist diese Person, sie denkt halt so, muss man sich mit abfinden. Nein, sondern genau im Gegenteil, mach das nicht mehr. Ja, ab heute gehört es der Vergangenheit, sondern richte den Blick darauf, wie kann ich denn in Zukunft handeln, dass wir ein gutes Miteinander in der Gemeinde finden, im Alltag finden, im Familienleben finden? An anderer Stelle, wie gesagt, das möchte ich betonen, beantwortet Paulus diese Fragen ganz klar. Ja, wenn es um Wein geht, wenn es ums Essen geht, ums Trinken, wenn es um Tage einhalten geht. Und jetzt könnte der Starke sagen, lieber Paulus, du beantwortest es ja an anderer Stelle, hurra, dann habe ich ja jetzt die Freiheiten, diese Dinge alle auszuleben. Jetzt mache ich es einfach. Weit gefehlt. Ja, wenn ich nur diese Schlussfolgerung daraus ziehe, dann muss ich mich, glaube ich, fragen, ob dieses Handeln Gott wirklich Ehre macht, zur Erbauung der Gemeinde geschieht, ob ich wirklich stark bin, ob ich wirklich eine Erkenntnis habe oder nur meine eine Erkenntnis zu haben. Vielleicht bin ich ja einer Täuschung erlegen, dass ich meine, ich habe die Erkenntnis, aber ich habe sie in Wirklichkeit gar nicht, weil ich vielleicht nicht wie der Judenchrist in dieses System hineingeboren bin, sondern genau wie der Heidenchrist in ein anderes System und ich bewege mich da genauso. Also wer so denkt, sagt Paulus, der denkt falsch und der hat Freiheit im Alltag gelebt, noch nicht richtig verstanden. Und er begründet es ja auch weiter. Er sagt in Vers 14, ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Also hier argumentiert Paulus genauso wie auch im ersten Korintherbrief, wir erinnern uns an letzte Woche, ob das Fleisch jetzt geopfert wurde oder nicht, macht das Fleisch nicht rein oder unrein. Also ihm geht es hier, für ihn ist es kein Problem, wenn Christen das tun. Er positioniert sich ganz, ganz klar, ihr dürft es tun. Aber er fordert es an dieser Stelle nicht von allen Christen ein. Und das ist entscheidend. Er fordert es nicht ein. Er fängt an, sogar diese Freiheit einzuschränken. Er sagt, auch in 1. Korinther 8, alle Christen haben die Freiheit, das zu tun. Aber dann schränkt er es ein, haben wirklich alle Christen die Freiheit, es zu tun? Und dann eindeutig, nein, nicht alle Christen haben die Freiheit, es zu tun. Wenn ein Christ jetzt dieses Fleisch vor sich hat und sein Gewissen sagt ihm, Paulus hat zwar irgendwann gesagt, dass es in Ordnung ist, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt dieses Fleisch zu mir nehme, ich weiß immer noch nicht, ich bin verunsichert in dieser Frage. Es wirkt für mich noch unrein. Und wenn er dann es trotzdem essen würde, dann würde er gegen sein Gewissen handeln, also gegen seine Überzeugung handeln, und dann würde es ihm ganz konkret zur Sünde werden. Vers 15, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Ja, der Zusammenhang war ja die Liebe. Er stellt diese ganze Argumentation auf das Fundament der Liebe im Kapitel davor. So handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bring nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Ja, und das ist wichtig, auch hier wieder zu verstehen. Ich werde es gleich nochmal vertieft aufgreifen. Was meint Paulus denn hier jetzt mit Ärgernis, mit Skandalon? Ja, es geht ihm nicht darum, dass sich jetzt irgendjemand einfach an einer Sache ärgert. Ja, es geht nicht darum, um diese ganz oberflächlichen Dinge, sage ich mal. Ja, darum geht es Paulus, sondern es geht ihm hierum, dass es um Inhalte geht, wo man sich auf eine Art und Weise daran stößt, dass man in der Gefahr steht, negativ mitgerissen zu werden. Es geht hier um Situationen, in denen das, was ich tue, oder das, was ich tue, für eine andere Person vielleicht erstmal attraktiv zu sein scheint. Und wenn ich diese Person da jetzt mit reinziehe, dann wird es für diese Person letztendlich zu einer Gewissensfrage, wo die Person vielleicht unruhig ist im Gewissen über diese Sache, sie aber trotzdem tut und ich diese Person dann dadurch zu Fall bringe. Und hier ist die Gefahr, dass wir eben die Gefühle, ja, unseres Bruders, unserer Schwester verletzen und dann eben durch die Freiheit, wo wir sagen, aber ich habe doch die Erkenntnis, ins Verderben führen. Ja? Und das ist der Ansatz, den Paulus hier vertritt. Es geht jetzt an dieser Stelle, in dieser Frage, nicht in erster Linie um die richtige Erkenntnis. Ja, es ist nicht der einzige Maßstab. Natürlich sollen wir nach der Erkenntnis streben, dass wir immer mehr in dem Wort gegründet sind. Aber hier geht es zunächst darum, in Liebe zu handeln. Das ist der Maßstab. Ja, er sagt ja in Vers 16, es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Ja, es darf doch nicht durch den Kot, durch den Dreck gezogen werden, was Christus am Kreuz für dich und für mich, für die Gemeinde getan hat. Und dann sagt er in Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Ja, es geht um so viel mehr als ums Essen und Trinken. Und es wirkt so, als ob Paulus hier sagen möchte, schaut mal, ihr seht das, diese Dinge, diese vielen kleinen Dinge. Aber schaut mal, überlegt mal, was ist das Reich Gottes? Was ist die universale Gemeinde? Ja, worum geht es eigentlich? Wie viele Menschen sind noch auf dem Weg, die Jesus noch nicht gefunden haben? Was ist der Zweck der Gemeinde? Dient es nicht zur Verherrlichung Gottes? Und es wirkt für mich auch so, als ob er eben sagen möchte, ja, er sagt es ja, das Reich Gottes ist mehr als Essen und Trinken, und jetzt dürfen wir nicht allein von diesen Dingen definieren, was jetzt Bibeltreue bedeutet oder nicht, weil das eben auch was mit Reife zu tun hat, mit gelebter Frömmigkeit, mit Prozesse, die immer und immer in der Gemeinde stattfinden, auf unterschiedliche Weise, auch im Christsein stattfindet. Ja, Hingabe entscheidet sich doch viel mehr, oder Bibeltreue, an den geistlichen, grundlegenden, fundamentalen Themen. Wie stehen wir dazu? Zeigen wir klare Kante? Die Bibel sagt, also wollen wir bei den eindeutigen Dingen auch eindeutig danach leben. Und damit sagt Paulus noch einmal, und das ist mir auch so klar geworden, dass es das eben in der Gemeinde durchaus gibt. Dinge, die wirklich gewichtig sind und Dinge, die weniger gewichtig sind. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Merkt ihr, was Paulus hier macht? Er sagt nicht das Und das ist so, als ob er das auf eine untere Stufe legt. Und dann gewichtet er es, sondern es ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude in dem Heiligen Geist. Ja, Gerechtigkeit. Lass uns mal zurückschauen, wo begegnet uns dieser Begriff? Das ist eins der Hauptbegriffe im Römerbrief, wo es um die Rechtfertigung geht, wo Paulus die ganze Theologie quasi darlegt. Ja? Das ist das Entscheidende. Natürlich müssen auch andere Themen geregelt werden. Und da haben wir auch als Gemeindeleitung eine ganz große Verantwortung, auch wirklich in die Schrift zu schauen und zu sagen, was lehrt die Bibel in verschiedenen Fragen? Und es ist unsere Aufgabe, auch da zu lehren und auch Weichen mitzustellen. Aber wir müssen so umgehen, dass diese Fragen diese Hauptthemen nicht gefährden, sondern dass wir immer erkennen, wo bewegen wir uns? Was ist das große Ganze, worauf wir uns zubewegen? Aber dann müssen auch da Regelungen gefunden werden. Und dann bekräftigt er es nochmal in Vers 19, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Ja, was bringt uns in der Nachfolge jetzt tatsächlich weiter? Oder welche Dinge, was können wir nachstreben, jetzt wenn es nicht Essen und Trinken ist? Was macht jetzt mein Christsein ganz konkret aus im Alltag? Worauf soll ich meinen Fokus setzen? Was dient dem Frieden? Das ist eine gute Frage. Was kann ich tun, anstatt nicht anzunehmen oder anstatt zu richten, was jetzt dem Frieden dient? Was dient zur Erbauung, dass auf einmal die Gesamtgemeinde sich mitfreut? Ich freue mich über die Zeugnisse, die wir gehört haben. Gott wirkt, Gott gebraucht uns, das dient zur Erbauung. Selbst so ein Urlaub, den man macht, kann zur Erbauung der Gemeinde dienen. Dadurch, ja, was dient dem Reich Gottes, der universalen Gemeinde? Und das bedeutet nochmals nicht, dass es keine inhaltlichen Gespräche zu vielen Themen gibt. Da ist die Verantwortung da, aber was dient der Hauptsache? Matthäus macht Jesus genau das. Es gab die Pharisäer, die halt auch verschiedene Dinge ganz stark betont haben und gesagt, okay, jetzt müssen wir anfangen, verschiedene Dinge zu verzehnten. Und dann gab es da Münze und Kümmel und Minze oder was es da noch alles dazu kam. Und auch da, ja, was tut ihr eigentlich, ihr Pharisäer? Versteht ihr denn nicht, was ich eigentlich von euch fordere? Die ganze Bergpredigt, es steht geschrieben, ich aber sage euch, versteht die Dimension, in der wir uns jetzt bewegen, was das Reich Gottes, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Und hier stehen die Starken in der Gefahr, auch, es genau auch so zu machen, nur umgekehrt wie die Pharisäer. Sie sagen, wir haben die Freiheit und jetzt setzen wir es durch, auch wenn andere zu Fall kommen, wir bewegen uns ja auf dem Fundament irgendwie der Bibel. Auch das ist falsch. Ja, und in der Gemeinde rücken diese Fragen in den Vordergrund und Paulus sagt in Vers 20, zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Zerstöre nicht. Es kommen Menschen zum Glauben. Es lassen sich Menschen durch Taufe in der Gemeinde hinzufügen. Es kommen Gäste, es kommen Besucher, es kommen Außenstehende dazu. Zerstört nicht wegen dieser Dinge das Reich Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst, sagt er dann in Vers 20. Und hier wird eben aufgezeigt, und das finde ich so bemerkenswert, und das ist so passend mit dem Gewissen, was Juri gesagt hat, hier wird aufgezeigt, warum ein schlechtes Gewissen auch etwas Gutes sein kann. Was würde passieren, wenn Juri und Lena das Gespräch nicht gesucht hätten? Hätten sie sich versündigt, laut dem, was Paulus hier sagt? Ich denke schon. Gott hat ihnen durch den Heiligen Geist einen Auftrag gegeben. Tut etwas. Ja, er hat sich vielleicht zunächst so ein bisschen Jona-mäßig gesträubt dagegen, aber dann hat er gesagt, nein Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte jetzt, wir wollen doch das tun. Ja, und das sind diese Gewissensfragen. Gott redet zu uns durch den Heiligen Geist. Er gibt uns auch in unser Gewissen, dass wir entscheiden können, dass wir wissen, was richtig, was falsch ist, was angebracht ist, was weniger angebracht ist. Und hier sehen wir, ein schlechtes Gewissen kann auch in Situationen etwas Gutes sein. Es kann eine bewahrende Funktion haben, dass Grenzen nicht überschritten werden, dass man eben damit auch nicht, ja, da nicht zu weit geht. Und hier, ja, wie unterschiedlich wir doch gemacht sind, das wird hier herausgestellt. Für den einen ist es eine Selbstverständlichkeit, für den anderen vielleicht etwas, was er nicht mittragen kann und damit zur Sünde. Und das wäre schlimm, wenn man jetzt etwas tut, wo man innerlich aber eigentlich abgehängt ist, wo man innerlich nicht mitkommt, man hat vielleicht noch nicht die Reife und ich tue jetzt etwas, weil ich ja irgendwie mal gehört habe, das ist in Ordnung und ich handle gegen mein Gewissen. Objektiv ist die Sache vielleicht keine Sünde. Aber solange ich denke, dass es noch Sünde ist und gleich wird es praktisch und wir in diesem Zustand vielleicht auch andere dazu drängen, etwas zu tun, dann bringen wir ihn zu Fall. Ja? Dann wird es für ihn ein Anstoß, ein Skandalon. Ja? Und dann nennt er hier ein ganz konkretes Beispiel, was er ganz konkret tun soll. Und dieses Wort Anstoß, das kommt ja, ich glaube, 3-4 Mal in diesem ganzen Abschnitt vor. Und nochmal, damit wir es verstehen, es geht hier nicht darum, ich habe es früher so verstanden, auch als ich den Text gelesen habe, wenn sich mein Bruder oder meine Schwester an etwas ärgert. Ja, es könnte jetzt sein, dass irgendjemand nach dem Gottesdienst auf mich zukommt und sagt, ich würde sehr gerne, dass du bei der nächsten Predigt eine Krawatte trägst. Es ist mir ein Skandalon, ein Ärgernis, wenn du es nicht tust. Muss ich dann sagen, weil es ihm ein Ärgernis ist, okay, ich trage nächstes Mal eine Krawatte. Der Nächste kommt und sagt, ich möchte, dass du blaue Schuhe trägst oder ähnliche Dinge. Darum geht es nicht. Es geht hier darum, wie ich eben schon ausgeführt habe, dass ich meinen Mitchristen zu etwas verleite, wodurch er in Sünde fallen würde. Es ist ihm ein Anlass, um im Glauben nicht weiterzukommen, stehen zu bleiben oder sogar zu scheitern. Deshalb geht es hier um Gewissensfragen. Viele andere Fragen, die sind sehr subjektiv. Da kann man auch es sowieso nicht immer allen recht machen. Obwohl auch da wieder, was dient der Erbauung, was dient der Gemeinde? Und jetzt kommen wir zum Kern. Und das ist für mich so von der Stärke, auf seine Freiheiten zu verzichten, ab Vers 21. Schaut mal, was Paulus jetzt sagt. Und das erstaunt schon, aber Paulus hat es vorgelebt und Jesus hat es vorgelebt. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Und er gibt ihnen hier einen Rat mit, den starken Christen und sagt, schaut mal, ihr habt jetzt eine ganz wunderbare Möglichkeit, etwas wirklich Gutes zu tun. Und das Gute kann man auf eine ganz einfache Art und Weise tun. Wie? Indem man etwas nicht tut. Ja? Ich kann etwas Gutes tun, indem ich etwas nicht tue, indem ich ganz bewusst auf meine Freiheit verzichte, wenn dadurch der Bruder nicht in der Gefahr steht, zu Fall zu kommen. Und Paulus sagt hier nicht, dass diese Dinge Sünde sind, aber er sagt ganz klar, lieber kein Fleisch essen, lieber kein Wein trinken, lieber komplett verzichten, als es zu tun. Und ich weiß ganz genau, mein Bruder, meine Schwester, sie stoßen sich daran. In 1. Korinther, nebenbei gesagt, da gibt er auch im Umgang mit dem Götzenopferfleisch ganz konkrete Hilfen. Er sagt, wenn ihr jetzt öffentlich das Fleisch esst und es kommt ein Bruder, eine Schwester vorbei und sieht euch essen und es wird ihm zu Fall, weil er überfordert ist, dann sagt er, dann tut das lieber nicht. Dann kauft das Fleisch, nehmt es mit nach Hause, esst es zu Hause, wo der Bruder, die Schwester nicht zu Fall kommt. Dann führt er es weiter aus, sagt er, jetzt könntet ihr zu Hause diese Freiheit haben, aber was ist, wenn jetzt der Bruder, die Schwester bei mir zu Hause ist und ich serviere zum Beispiel einen Schluck Wein oder ich bringe dem Götzen geopfertes Fleisch auf den Tisch? Dann sagt er, dann ist es ja wieder genau dasselbe, dann tu es lieber nicht. Wenn du dann die Freiheit hast, dieses Fleisch zu essen zu Hause, dann tu es für dich alleine, aber tu es nicht, wenn du siehst, es ist wirklich ein Gewissensproblem. Ja, von der Stärke auf seine Freiheit zu verzichten. Und hier ist jeder von uns gefragt. Und dann rundet er dieses Kapitel ab. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Also hier ist nicht der errettende Glaube, sondern hier ist vielmehr nicht der errettende Glaube an Jesus gemeint, weil den hat der Schwache ja ganz genauso. Er würde auch irgendwie vom Inhalt her, wenn das gemeint wäre, dann würde Paulus ja sagen, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das ist auch der Ansatz, den wir dazu vertreten haben. Paulus meint, diese Erkenntnis, die du gewonnen hast im Bereich dieser Fragen, den Glauben, der für dich ja auch irgendwo eine Gewissensfrage ist, die richtige Erkenntnis, jetzt auch damit vielleicht umzugehen. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann lebe es für dich zunächst erstmal so. Und dann zum Ende hin, selig ist, der sich nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wenn er aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Und jetzt kann es zwei verschiedene Personen geben, die meinetwegen denselben kulturellen Hintergrund haben, irgendwie aus demselben Sippschaft kommen, aus derselben Familie, dieselben Eltern haben, vielleicht sogar Zwillinge sind, zusammen aufwachsen. Und jetzt kann es sein, dass diese beiden Personen die ein und dieselbe Sache tun wollen und der eine sagt, super, ich werde Gott Danke sagen und ich werde es tun. Und die andere Person sagt, ich habe ein Problem damit. Ja? Und für ihn ist es nicht in Ordnung und es wäre jetzt ein Skandal, wenn jetzt dieser andere Bruder sagt, komm, mach es. Ja, die Bibel sagt ja, es ist in Ordnung. Das geht natürlich nicht. Ja, das heißt, was nicht aus Glauben kommt, alles, was den Ursprung nicht aus meiner persönlichen Beziehung zu Gott entspringt, das ist Sünde. Also das tue ich dann ja auch im gewissen Sinne losgelöst von Gott, auch wenn ich die Freiheit habe, das zu tun. Ja, wo liegt jetzt die ganz konkrete Relevanz dieses Textes für uns heute? Ich glaube, dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Punkte, die die Bibel ganz eindeutig lehrt. Ja, zum Beispiel könnte man ja sagen, es gibt ja nur wenige Stellen in der Bibel, die davon reden, von der Lehre der Frau in der Gemeinde. Jetzt könnte ich ja sagen, das ist ja irgendwie eine Nebenfrage, also ich habe persönlich die Freiheit, auch zuzuhören, wenn eine Frau jetzt hier stehen würde und lehren würde. Also lass uns nicht aus einer Nebenfrage eine Hauptfrage machen und lass uns einfach lernen anzunehmen, nicht zu richten und das zu akzeptieren. Ist das das, was Paulus sagen möchte? Ganz sicher nicht, weil das sehr klar gelehrt wird. Ja, meint er hier, dass wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ja, verschiedene Aspekte der Biologie, Evolution, was auch immer, hat ja auch irgendwie seine Richtigkeit, irgendwie seinen Platz. Und es kann ja auch sein, dass Gott damals einfach auch auf eine andere Art und Weise schöpferisch tätig geworden ist. Ist das das, was Paulus sagen möchte? Nein, natürlich nicht. Auch Nebenfragen, wie zum Beispiel im Bereich, ja, ich glaube, es ist klar, was ich meinte. Das möchte Paulus nicht machen. Es geht nicht darum, biblische Lehre in Frage zu stellen, die wir schwarz auf weiß überliefert bekommen haben, sondern sie haben zusätzliche Dinge, wo sie sich jetzt eben gebunden fühlen oder verschiedene Zusammenhänge noch nicht verstanden. Ja, wovon könnte der Text heute ganz konkret handeln? Da ist vielleicht eine Situation, die ich mitbekommen habe, gelesen habe, von einem, wo eine Person zum Beispiel bei einem Steuerberater ist. Ja, ein Christ und der sagt, es gibt jetzt einige Kniffe, die kannst du umsetzen und wenn du das tust, dann bewegst du dich immer noch im Rahmen des Gesetzes. Diese Person und der Steuerberater ist meinetwegen Christ. Und jetzt könnte diese Person sagen, ja, könnte sein, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich das mache, weil ich nicht genau weiß, wie verhält es sich jetzt eigentlich mit diesen Rechten, die ich habe. Und jetzt wäre es fatal, auch wenn man sich im Rahmen des Gesetzes bewegt, auch wenn dieser Steuerberater nichts Falsches macht, es wäre fatal, wenn er jetzt dennoch sagen würde, komm, wir machen es jetzt einfach so, du bist auf der sicheren Seite, und er dann seine Unterschrift drunter setzt, weil er dann ja gegen sein Gewissen handeln würde. Merkt ihr? Und er würde nach Hause gehen und er würde denken, Mensch, ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich versündigt gegen Gott und auf einmal ja, verfolgt es ihn. Und nachher kriegt er eine Rückzahlung, aber er kann mit dem Geld nichts anfangen. Er kann es nicht in die Gemeinde geben oder sonst irgendwie, weil er denkt, ich weiß nicht, ob das wirklich korrekt war. Da gibt es vielleicht gewisse, im Bereich der Medien, unglaublich viele Anwendungen im Umgang vielleicht mit Computerspielen. Da gibt es vielleicht Spiele. Ich weiß, dass viele Jugendliche unglaublich gerne und auch vielleicht zu viel spielen, aber es gibt Spiele, die vielleicht von den Werten zunächst erstmal relativ neutral sind. Und jetzt gehe ich auf meinen Freund zu und sage, lieber Freund, ich spiele dieses Spiel, das ist auch in Ordnung, da werden keine Menschen ermordet, da ist nichts Okkultes. Davon möchte ich euch auch wirklich abraten, liebe Jugendlichen, keine okkulten und gewaltverherrlichenden Dinge. Aber da sind Dinge, die Werte sind vielleicht in Ordnung und ich spreche jetzt jemanden an und sage, komm, lass uns zusammen das spielen. Du kannst es zu Hause und wir spielen es im Netzwerk zusammen. Aber ich spreche vielleicht eine Person an, die vielleicht auch schon mal relativ gefangen war in dieser Sache. und die eigentlich weiß, wenn ich jetzt wieder anfange damit, dann hat das eine Sogwirkung und ich werde wieder irgendwie darin feststecken und es wird zur Sünde für den, der die Person anspricht, obwohl er es vielleicht weiß, es wird zum Skandalon, zum Ärgernis, es wird zum Hindernis im Glaubensleben, dass diese Person vielleicht nicht mehr weiterkommt im Glaubensleben, weil er wieder in den Medien gefangen ist, wo Gott ihn vielleicht freigemacht hat. Und da wird es praktisch, es läuft ein Film. Die Frage nach Kino. Es gibt vielleicht Dinge, die wertneutral sind, gibt es sicherlich, wo aber unterschiedliche Gewissensprägungen da sind. Und wenn ich dann ein schlechtes Gefühl habe, wo ich sage, nein, diesen Film, den möchte ich nicht schauen, auch wenn es vielleicht neutral ist, aber es löst etwas Negatives in mir aus, dann darf ich nicht sagen, Bruder, Schwester, tu es. Es wird gegen sein Gewissen, es wird ihm zur Sünde werden. Und da versündigen wir uns mit. Ja, der Text redet auch ganz konkret davon, ich wollte mehr darauf eingehen, aber vielleicht ein andermal, dass Christen sich grundsätzlich vom Wein enthalten sollen. Und Paulus gibt hier erstmal grundsätzlich den starken Recht, wie man damit umzugehen hat. Aber da gibt es, dass er erstmal sagt, grundsätzlich hat man das Recht, auch ein Schlückchen Wein mal zu trinken. Ja, das sagt Paulus. Aber da gibt es meinen Bruder, da gibt es meine Schwester, die vielleicht ihr ganzes Leben gedacht hat, wenn ich jetzt Wein trinke, dann versündige ich mich gegen Gott, weil ich bis jetzt dachte, in der Bibel steht das so geschrieben. Und es wäre eine Sünde, diese Person zu verleiten. Man hat vielleicht durch den Alkohol zu Hause gesehen, wie viel Leid es angerichtet hat, wie viel Ärgernis es angerichtet hat. Und jetzt trinke ich Wein, mein Bruder sieht es und er kann es für sich gar nicht verarbeiten, weil er sieht, wohin das führt. Wir haben es eben in den Zeugnissen gehört, wie kaputt ein Leben von so etwas werden kann. Da ist vielleicht jemand aus der Verwandtschaft in eine Abhängigkeit hineingekommen, wo ich vielleicht begleitet habe. Vielleicht ist jemand selber aus der Gemeinde gefährdet in diesem Bereich und jetzt trinke ich und die Person ist völlig überfordert. Es ist eine Sünde, wenn ich dann diese Freiheit nehme und sage, ich bin stark im Glauben. Ich kann es jetzt tun, die Bibel sagt ja nichts dagegen. Nein, die Bibel sagt etwas dagegen. Wir tragen dazu bei, dass diese Person zu Fall kommt und sich vielleicht in manchen Bereichen nicht mehr erholen kann oder sich wieder in einen ganz langen Prozess hineinbegeben muss, um da rauszukommen. Da ist vielleicht eine Person in der Gemeinde, die vor ihrer Bekehrung intensiv auf Partys und Diskotheken und ein ganz anderes Leben gelebt hat. Und da muss ich doch natürlich diese ganzen Prinzipien anwenden, wenn wir über das Thema Tanzen zum Beispiel ganz praktisch reden. Ja, es muss doch angewandt werden und die Bibel schweigt anscheinend zu manchen Themen. Aber wenn wir dann anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, dann sehen wir, wie klar die Bibel eigentlich über vieles redet und wie relevant so ein Text, der scheinbar nicht so relevant ist, für uns heute ist. Und auf einmal merken wir, es wird praktisch. Ich habe für mich bei der Vorbereitung, damit komme ich jetzt auch zum Ende, ich denke, ja, von der Zeit her ist es auch genug, für mich einfach diese Prinzipien, die mir wichtig geworden sind, aufgeschrieben. Und ich möchte uns die einmal kurz vorlesen. Teilweise sind sie auch doppelt, aber das ist mir wichtig geworden, ja. Und lasst uns das mitnehmen. Ein erster Gedanke, handle nach dem Prinzip der Liebe. Ja, sich mit Nebenfragen auseinanderzusetzen, soll immer in Liebe geschehen, in der Agape, in der Liebe Jesu geschehen. Zweitens, nehmt einander an, ja, also eine Herzlichkeit, eine Aufrichtigkeit. Ein dritter Gedanke, richtet den anderen nicht, ja, beurteilt nicht, steckt ihn nicht in eine Schublade, verurteilt nicht. Viertens, streitet nicht über Meinungen. Ja, weil ein Streit nie nützlich ist, um wirklich weiterzukommen. Ja, wenn es brennt, dann muss man nicht Öl ins Feuer gießen, sondern dann muss erstmal das Feuer gelöscht werden und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt weitergeredet werden. Ein fünfter Gedanke, sei dir deiner Meinung gewiss, aber setz dich mit dem Wort Gottes weiter damit auseinander. Begnüge dich nicht mit deinem jetzigen Status und sag, ja, ich bin mir meiner Meinung gewiss, also hat das Thema sich für mich ein für alle Mal erledigt. Nein, lass dich weiter sensibilisieren anhand des Wortes Gottes, dass dein Gewissen eine immer Christusähnlichere Prägung aufweist. Ein sechster Gedanke, zwänge anderen nicht überbiegen und brechen, deine eigene Sichtweise auf. Ja, lege sie da, begründe sie anhand der Schrift. Ja, aber nicht in dem Sinne, das ist das einzig Wahre und alle anderen Christen in der Welt, in der ganzen Kirchengeschichte, in den letzten 2000 Jahren, die diese Sicht nicht so geteilt haben, wie ich sie heute teile, die liegen falsch. Ja? Ein siebter Gedanke, tue die Dinge im Blick auf den Herrn. Ehrt es Gott. Er wird er durch das, was ich tue, im Leben anderer groß gemacht. Ein achter Gedanke, beharre nicht auf dein Recht, deine Freiheiten in Nebenbereichen auszuleben. Ja, schaue vielmehr, was dient dem anderen. Ein neunter Gedanke, handle nicht gegen dein Gewissen, damit du dich nicht versündigst. Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist, er redet zu uns. Lasst uns sensibel bleiben. Wenn wir anfangen, unsensibel zu sein, dann werden wir irgendwann das Mahnen und das Reden des Geistes immer leiser wahrnehmen, bis wir es vielleicht irgendwann gar nicht mehr hören. Handle nicht gegen dein Gewissen. Genau, zehnter Gedanke, lass es zur Erbauung der Gemeinde dienen. Wenn es der Gemeinde nicht dient, dann lass uns die Finger davon lassen. Lass uns gemeinsam lernen, damit umzugehen, dass es der Gemeinde dient. Ja, übe keinen Druck auf die Schwachen aus, ja, sondern gib ihnen die Zeit zu reifen in den Fragen. Ein zwölfter Gedanke, ja, haben wir eben schon gehabt, sei bereit auf deine Freiheiten, um des Reiches Gottes willen zu verzichten. Und das kann wehtun, oder? Das kann doch wehtun, das braucht doch Demut, wenn ich sage, ich könnte jetzt das tun, aber ich verzichte es jetzt, weil ich dich lieb habe, lieber Bruder, ich tue es jetzt nicht. Das ist doch Liebe, das ist doch Geschwisterlichkeit, die gelebt wird. Ein 16. Gedanke, strebt nach einer bibeltreuen Erkenntnis. Wir sind Lernende. Jesus ist der Meister, wir sind Schüler, wir gehen hinter ihm her. Lasst uns streben nach einer bibeltreuen Erkenntnis. 17. Schone und schütze das Gewissen deines Bruders. Und 18. Kann Jesus dabei sein? Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Kann Jesus dabei sein? Das ist sowieso in allen Fragen des Lebens, ob es im Bereich der Medien ist, ob es im Steuerbüro ist, ob es Montagmorgen auf der Arbeit ist, spielt keine Rolle. Kann ich Jesus dabei haben? Und wenn ich Jesus nicht dabei haben kann, dann sollte das Gewissen anschlagen. Dann sollte ich reagieren und dann darf ich erst recht nicht andere Leute in etwas mit hineinziehen. Und ein letzter Gedanke, geh mit den Nebenfragen so um, dass sie die Hauptsache nicht kaputt machen, dass das Reich Gottes nicht verlästert wird. Und Paulus sagt hier, es gibt diese Unterschiede und es bedeutet auch nicht, sie unter den Tisch fallen zu lassen, auf keinen Fall. Es muss geredet werden, es muss nach Lösungen gesucht werden, aber wir müssen in den Verhältnissen richtig damit umgehen. Ja, und wichtig ist eben in diesen Fragen, dass wir uns auf Gott einlassen, auf Gottes Wort, dass unser Gewissen davon geprägt ist, bestimmt ist. Und Paulus hat es nicht geschrieben, um uns Rechtfertigungen zu geben für ein laues, für ein laxes Christsein. Jetzt mache ich es einfach, ich hab's ja. Nein, dann haben wir nichts verstanden, sondern vielmehr, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, sondern dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Paulus sagt, ich bemühe mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und Menschen. Und wenn das Gewissen verletzt ist, dann ist es Zeit für uns, für mich, für uns alle, dass wir dann auf die Knie gehen. Und dass wir dann sagen, Herr, ich habe vielleicht in diesem Bereich gegen mein Gewissen gehandelt. Ich habe vielleicht meinen Bruder, meine Schwester verletzt. Ich habe vielleicht ihn mit hineingezogen, wo es negative Auswirkungen hat. Oder ich habe mich selber versündigt, indem ich gegen mein Gewissen gehandelt habe, obwohl ich wusste, was richtig ist. Herr, bitte verzeih mir. Bitte hilf mir, dass ich vielleicht Dinge in Ordnung bringen kann. Dass wieder Annahme geschehen kann, dass wieder geliebt werden kann, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit stattfinden kann. Und dass ich dann als zweiten Schritt sage, Herr, präge du mein Gewissen. Ja, du sollst das bestimmende Element sein. Denn Leben und Sterben, so tun wir es im Blick auf den Herrn. Es ist eine Frage der Hingabe. Und diese Sichtweise, die wünsche ich uns. Und mir natürlich genauso. Amen.